Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Wir schauen heute wieder einmal auf die Kulturpolitik in Italien mit der Frage, wie groß die Verschiebung nach rechts ist. Außerdem auf zwei Symposien. Das eine beschäftigt sich mit Kultur im ländlichen Raum, das andere mit Diversität in der zeitgenössischen Musik. Zuerst aber nach Berlin, wo heute die Nachfolge von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper unter den Linden bekannt gegeben wurde. Es ist keine Überraschung, Christian Thielemann wird ab 2024 diese Position ausfüllen.
Es ist irgendwie eine glückliche Fügung, eben vor allen Dingen, ich sage es ganz offen, wegen des Orchesters. Und ich merkte, wie gut dieses Haus generell aufgestellt ist, ja, und was die für einen inneren Zusammenhalt haben. Irgendwie was ganz Besonderes habe ich hier gespürt. Und dann ergibt sich das so, dass man sagt, Mensch, wenn die wollen, mal gucken. Und dann wollen sie. Ich meine, es war ja alles nicht abzusehen, wissen Sie? Es war ja überhaupt nicht abzusehen.
Das sagte Christian Thielemann heute in der Pressekonferenz. Zuletzt hat der ehemalige Assistent von Herbert von Karajan die Staatskapelle Dresden geleitet. Er war unter anderem Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin und der Münchner Philharmoniker, Musikdirektor der Bayreuther Festspiele, um nur einige Stationen zu nennen. Bayreuth war für den Wagner-Spezialisten sicher eine der wichtigsten Stationen. Nun also GMD an der Berliner Staatsoper. Frage an unseren Opernkritiker Uwe Friedrich, der heute bei der Pressekonferenz war. Das ist ja der Wunschkandidat von Barenboim. Was heißt das für die Staatsoper, für die Barenboim ja 30 Jahre lang so extrem prägend war?
Das heißt zunächst, dass Thielemann für Kontinuität steht. Er hat dann mir auch noch gesagt, dass die Staatskapelle Berlin ja einen noch dunkleren Klang habe als die berühmt dunkel spielende Staatskapelle Dresden und dass ihm das so besonders gut gefalle. Repertoiremäßig ist da erstmal in der groben Linie auch keine große Veränderung zu erwarten. Also er hat ja gerade reüssiert mit dem Wagner-Ring des Nibelungen, den er vom Barenboim übernommen hat. Aber er hat auch im Gespräch gesagt, dass er ein großes Interesse hat an der, sagen wir mal, gemäßigten Moderne. Er sprach sehr begeistert von der Krolloper. Das war ja so der progressive Ableger der Staatsoper in den 20er Jahren. Und dass er da mal schauen wolle, was da denn gespielt und auch an neuen Opern gespielt wurde. Im Jahr 2025 jährt sich ja zum 100. Mal die Uraufführung von Wozzeck an der Berliner Staatsoper. Ich gehe mal davon aus, dass er das dann auch dirigieren wird. Ansonsten kann uns ja ehrlich gesagt auch mal ganz egal sein, was Daniel Barenboim von seinem Nachfolger hält. Eigentlich fragt man ja die scheidenden Generalmusikdirektoren auch gar nicht.
Christian Thielemann ist bekannt dafür, keine Angst vor, sagen wir, Auseinandersetzungen zu haben. Wie schätzen Sie dann das Potenzial dafür an der Staatsoper ein?
Er tritt ja jetzt gemeinsam an mit der neuen Intendantin Elisabeth Sobotka. Die ist momentan Intendantin der Bregenzer Festspiele, hat dort mit meistens oder eigentlich immer sehr interessanten Ausgrabungen im Festspielhaus, in der auch großen, aber doch kleiner als die Seebühne der kleineren Spielstätte, auf sich aufmerksam gemacht. Sie liebt diese Kunstform Oper, das spürte man ganz deutlich heute. Sie freut sich darauf, wieder ein Repertoirehaus zu leiten, auch mit all dem Stress. Christian Thielemann wird im nächsten Jahr erstmal sehr wenige Abende nur dirigieren. Das hat was mit Termingründen zu tun. Er wird nur eine Premiere spielen. Das wird eine Strauß-Oper sein. Ich rechne mal mit vielleicht 4 Abenden in der Oper oder 5. Und wir mussten dann ein bisschen nachbuchen, um rauszufinden, dass die Zielzahl in ein paar Jahren 20 Abende sein werden im Opernhaus. Nicht die Konzerte. Das ist für seine Verhältnisse eine Menge. In Dresden macht er im Moment 8 Abende im Jahr nur und ist aber auch nicht so wahnsinnig viel. Also wie er da prägend sein kann, stilistisch, repertoiremäßig, wird man abwarten müssen. Wie die beiden, Sobotka und Thielemann, die nun durchaus für unterschiedliche Ästhetiken stehen, sich zusammenraufen, muss man auch gucken. Elisabeth Sobotka hat in ihrem Vertrag das Letztentscheidungsrecht in Künstler Dingen stehen und ich traue ihr zu, dass sie sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt.
Sie haben vorhin von Kontinuität gesprochen. Jetzt tritt Thielemann nicht nur in die Fußstapfen von Barenboim, sondern auch in die von Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan. Muss vielleicht trotzdem auch was anders werden?
Also erstmal ist das natürlich toll, diesen Klang der Staatskapelle zu haben. Das ist ein sehr gutes Orchester, das sich auf Thielemann eindeutig freut. Und Thielemann freut sich anscheinend auch auf die führende Haus in seiner Heimatstadt. Ja, es sollte sich was ändern, nämlich in der stilistischen Breite, in der Vielfalt, im Gewinnen von neuem Publikum. Und zwar nicht nur in den Rahmen, in den Randbereichen, in irgendwelchen Zusatz, Orchester, Probensaal oder Musikkindergarten, das machen die, das ist ganz toll, aber auch im großen Saal wirklich sich neue Leute ranzuziehen, ohne die Alten zu vergraulen, das wird die Aufgabe für die nächste Zeit.
Christian Thielemann wird der Nachfolger von Daniel Barenboim an der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Uwe Friedrich berichtete. Wir haben in dieser Sendung schon mehrfach darüber gesprochen, wie die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in die Kultur und deren Institutionen eingreift. An einer bekannten Filmhochschule wurden Posten neu besetzt, ebenso beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rai, an Opernhäusern und Museen. Einerseits ist das nicht ganz unüblich, das haben andere Regierungen auch schon gemacht, aber Meloni und ihr Kulturminister Gennaro San Giuliano installieren immer wieder auch völlig sachfremde Parteigänger an wichtigen Kulturstellen und erlassen Gesetze, um ihre Personalpolitik durchzusetzen. Auch der Koalitionspartner, die rechte Lega, mischt mit und fordert seit neuestem den Rücktritt des, Zitat, linken Direktors, Zitat Ende, des Ägyptischen Museums in Turin, Christian Greco. Und darüber sprechen konnte ich mit unserer Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz, die ich gefragt habe, welche Idee von Kultur verfolgt eigentlich die Regierung?
Tja, ich würde sagen, das Grundsätzliche ist, dass sie sich einmischen will und das ganz klipp und klar und offen sagt. Also nicht wie vielleicht bei anderen Regierungen, dass man die Kultur unabhängig agieren lässt. Nein, das ist ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Art, wie man damit umgeht. Und Giorgia Meloni und ihre Mitstreiter haben auch immer wieder gesagt, dass die Kultur links dominiert wird, was auch immer das heißen mag. Aber das regt sie richtig auf. Also das spürt man auch, wenn sie dann sprechen. Und deshalb gehen sie an den verschiedenen Stellen ran, wo sie können, um eben ihre Meinung, ihr Narrativ, würde ich mal sagen, also wie sie sich das Leben, die Welt vorstellen, um das durchzubringen.
Wieso hat eigentlich die Regierung und der Kulturminister so viel Einfluss? In Deutschland ist Kultur Ländersache. Das ist in Italien anders organisiert?
Ja, das ist eben auf verschiedenen Ebenen. Also jetzt bei der Rai ist es tatsächlich so, im Laufe der Jahre war es immer mehr, dass die Regierung mehr Macht, mehr Einfluss hatte. Das letzte eben war unter Renzi. Damals war die Idee, dass man den Parteien weniger Einfluss gibt, aber stattdessen eben die Regierung. Das zeigt sich jetzt eben das Resultat. Das andere Beispiel, was ich genannt habe mit dem Filminstitut, das ist über einen anderen Weg, weil natürlich schon die Regierung bei gewissen Dingen mitsprechen darf. Wir haben das jetzt auch bei den Museen. Das betrifft dann etwa auch die Uffizien mit Eike Schmidt, also dem deutschen Direktor. Da hat das Kultusministerium einen Erlass veröffentlicht, dass künftig die Amtsperioden der Leiter nur noch 2 sein dürfen, also nur noch jeweils 4 Jahre, also 8 Jahre. Diese Zeit hat Eike Schmidt erreicht. Und das heißt, man geht nicht direkt an das Museum ran, sondern verabschiedet insgesamt eben ein Dekret. Und da hat eben die Regierung sehr wohl Einfluss. Es sind aber nicht nur die Ausländer, es sind auch andere, sagen wir sagen, Leiter, die immer wieder kritisiert werden.
Sie haben die vermeintlich links sind, wie
genau vermeintlich oder sag mal, die ihre Arbeit so machen, wie sie aufgrund ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung sie als richtig empfinden. Und Sie haben eben genannt das Beispiel in Turin, das jüngste das ägyptische Museum, wo eben der Leiter schon vor vielen Jahren die Idee hatte, ja, dass man Besuchern aus dem arabischsprechenden Raum eben verbilligte Eintrittsgelder gibt. Das hängt mit den Werken, die in diesem Museum ausgestellt werden, zu tun. Er will da auch die Beziehung quasi verbessern. Aber das sowas passt natürlich jemandem wie Giorgia Meloni gar nicht. Sie hat das damals schon ganz, ganz laut kritisiert. Momentan ist der Stand, dass sich der Kultusminister hinter den Leiter gestellt hat, also hinter Christian Greco. Also hat gesagt, nein, der bleibt da. Aber ich glaube, wir müssen beobachten, wie es wirklich weitergeht. Denn Sie haben es gesagt, das ist genau der Punkt. Alles, was nicht der Regierung in den Kram passt, da wird versucht, dass es irgendwann mal dass es nicht mehr da ist.
Ja, jetzt ist bemerkenswert in dem Zusammenhang, Sie haben Eike Schmidt, den Leiter der Uffizien, schon erwähnt, dass gerade Eike Schmidt sich kein einziges Mal kritisch gegenüber der Politik von Giorgia Meloni geäußert hat. Man muss dazu sagen, Eike Schmidt hat sich um die Uffizien sehr, sehr verdient gemacht. Er hat da sehr viel modernisiert und bewirkt, auch vor allen Dingen die Besucherströme so gelenkt, dass man jetzt nicht mehr einen halben Tag anstehen muss in den Uffizien. Nur die Art und Weise, wie er die Politik der Fratelli d'Italia und überhaupt die jetzige Regierung beurteilt, die mutet doch sehr seltsam an. Jetzt gibt es das Gerücht, dass Eike Schmidt für die Fratelli tatsächlich Bürgermeister von Florenz werden will. Haben Sie dazu irgendwelche Neuigkeiten?
Also er hat, es wurde viel oder wird viel darüber berichtet, natürlich in den italienischen Medien. Er hat es weder dementiert noch, wie soll man sagen, noch gesagt, ja, er werde es machen. Hintergrund ist, dass schon er kritisiert hat die Stadtpolitik unter dem Bürgermeister Nardella, also der eben für die Sozialdemokraten, für den PD dort am Ruder ist. Also das ist bekannt, da hat er sich auch eingemischt. Aber ob er tatsächlich wirklich in die Politik gehen wird und dann eben auch für die Fratelli d'Italia. Das sind Dinge, die besprochen werden, aber da gibt es nichts Konkretes momentan.
Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz zur Kulturpolitik der Regierung Meloni ein Jahr nach der Wahl. Nicht nur wegen explodierender Mieten ziehen immer mehr Menschen aufs Land, auch weil sie sich vielleicht mehr Lebensqualität versprechen. Diese Landlust wird in der Realität dann aber nicht selten von allzu pragmatischer Bebauung, schlechter Verkehrsanbindung oder eben auch fehlender Kultur entzaubert. Keine Theater, wenige Kinos und Sommerfestivals nur am Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Die Kulturstiftung des Bundes engagiert sich seit 6 Jahren für mehr Kultur in ländlichen Räumen mit dem Programm Trafo, Modelle für Kultur im Wandel. Ab heute bis Freitag findet dazu in Chemnitz ein Ideenkongress statt. Darüber sprechen konnte ich mit Samo Darian von der Kulturstiftung des Bundes, der das Trafo-Projekt leitet. Ich habe ihn gefragt, was sind denn eigentlich die wichtigsten Stellschrauben, wenn es um Kulturangebote im ländlichen Raum geht?
Ich will mal sagen, dass es vielleicht um 3 Dinge geht, die uns immer wieder auffallen. Wir beschäftigen uns jetzt seit fast 10 Jahren mit dem Thema. Es geht einerseits darum, in ländlichen Räumen wieder Strukturen stark zu machen. Dann geht es aus unserer Sicht darum, der Aspekt der Beteiligung zu stärken ist und ins Zentrum gehört, meiner Meinung nach. Und wenn man sich die Förderlandschaft anschaut, dann haben wir eine Empfehlung entwickelt aus dem Programm Trafo, die da heißt, dass man neben Projektförderung, dass das Hauptinstrument der Förderung noch was anderes stellt, nämlich längerfristige Fördermaßnahmen. Wir nennen es Prozessförderung oder Förderung von Veränderungsprozessen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wo das konkret auch ganz gut funktioniert hat?
Ich will mal eins erstmal rausgreifen, Mecklenburg-Vorpommern in Brülin, das ist in der Nähe von Pasewalk. Und da hat sich der Landkreis zusammengesetzt mit einem freien Träger und die haben gesagt, wir brauchen hier ein Büro, ein Kulturlandbüro. Leute aus dem Landkreis, Leute aus diesem freien Träger. Und was die jetzt machen, ist nicht so ein nur beraten, sondern die machen tatsächlich, bieten Formen an, wo Künstler längere Zeit in ein Dorf gehen, sogenannte Dorfresidenzen, über ein Jahr hinweg zum Beispiel. Und die Menschen, die da wohnen, sagen, das ist ein Thema beschäftigt uns insbesondere. Zum Beispiel das Thema, wie können wir die Generation wieder zusammenbringen? Und dann entwickeln die ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Man weiß am Anfang gar nicht, was daraus entsteht. Und da ist zum Beispiel eine Sache entstanden, da sind 3 Tänzer in ein Dorf gegangen. Und die haben über ein Jahr lang hinweg es tatsächlich geschafft, dass 150 Leute aus dem Dorf und den umliegenden Dörfern zusammen an einem Tanzprojekt gearbeitet haben und das dann auf die Beine gestellt haben. Das war wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie 150 Leute an einem Strang ziehen. Was aber wirklich da passiert ist, dass diese Gemeinschaft, die da entsteht, die bricht dann nachher nicht wieder auseinander.
Ich finde das Stichwort sozialer Zusammenhalt auch eigentlich deswegen wichtig, weil es eine Forsa-Umfrage im Juni gegeben hat, beziehungsweise die Ergebnisse wurden da präsentiert, dass gerade im ländlichen Raum der Zuspruch zur AfD besonders groß ist. Also bis zu 25% der Bewohner von Orten unter 5000 Einwohnern würden die AfD wählen. Glauben Sie, dass die Kulturangebote und die Kulturprojekte, die Sie im Sinn haben, daran etwas ändern können?
Was wir sehen, ist, dass zum Beispiel die Bindekraft von Vereinen weniger geworden ist. Früher gab es, das kennt jeder, Posaunenchöre oder Chöre, wo sowohl der Opa als auch der Enkel zusammengespielt haben. Und das hat natürlich eine wahnsinnige Bindekraft. Und die Frage ist, wer kann diese Lücke füllen? Wir haben gesehen in Trafo, aber man sieht es auch in wahnsinnig vielen anderen Projekten deutschlandweit, dass Kultur das schaffen kann, dass Kultur mit solchen künstlerischen Projekten Leute ansprechen kann, die sich beteiligen, damit sie wieder stärker selber machen. Und das erzeugt eine wahnsinnige Bindekraft und natürlich auch tatsächlich diesen abstrakten Begriff des Zusammenhalts. Also wenn ein neues Thema kommt, dann weiß man im Dorf oder in der Stadt, wen muss ich anrufen, um dann quasi darauf zu reagieren.
Ich meine, die Kultur aufs Land zu bringen, ist im Prinzip ja keine neue Idee. Das hat man im 19. Jahrhundert ja schon versucht. Es gab einen Grund dafür, warum Richard Wagner in Bayreuth sein Festspielhaus aufgebaut hat und nicht in einer großen Stadt. Was glauben Sie, warum ist das immer wieder so schwierig, die Kultur auf dem Land zu etablieren?
Ich würde das gerne anders ausdrücken. Es gibt wahnsinnig viel Kultur auf dem Land. Wir haben gerade
aber man sieht sie nicht.
Ja, wir haben gerade bei dem Ideenkongress tatsächlich einen Einführungsvortrag gehört mit einer These, die gesagt hat, dass in Mecklenburg-Vorpommern an einem Wochenende wahrscheinlich mehr Veranstaltungen stattfinden als Berlin. Das sind aber kleinere Sachen. Das sind zum Teil Sachen über einen größeren Raum verstreut. Und wenn Sie in ländlichen Räume gehen, in ein Dorf, in eine kleine Stadt und da fragen, was passiert denn da, dann sagen die Leute total viel. Das Problem, es wird viel im Ehrenamt gemacht und das sind im Grunde sehr vereinzelte Sachen. Und deswegen haben wir gesehen bei uns im Programm Trafo, wie wichtig es ist, dass Kulturakteure zusammengebracht werden mit anderen Leuten aus anderen Bereichen, mit den kommunalen Vertretern, mit Leuten aus Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, um da gemeinschaftlich auch Sachen zu machen.
Samo Darian von der Kulturstiftung des Bundes über das Trafo-Projekt, das Kulturprojekte im ländlichen Raum fördert. Und auch hier scheint Förderung nötig, nämlich wenn es um Diversität in der neuen Musik geht. Zumindest befasst sich ein heute startendes Symposion in Berlin mit dem Thema, organisiert vom Podium Gegenwart, einem Projekt des Deutschen Musikrates zur Förderung zeitgenössischer Musik. Im Gegensatz zu Musik von Mozart oder Mahler, Wagner oder Verdi hat es die zeitgenössische Musik meist schwerer, ein Publikum zu finden. Beim Symposion geht es aber auch um die Vielfalt innerhalb der Ensembles. Wie und welche Vielfalt möglich ist, darüber habe ich mit Tobias Rempe gesprochen, Mitgründer des Ensemble Resonanz und dessen künstlerischer Manager und einer der Organisatoren des Symposions. Ich habe ihn gefragt, gibt es denn zu wenig Diversität in der neuen Musik?
Es geht um Teilhabe, es geht um Sichtbarkeit und Hörbarkeit und die Prozesse dahinter. Es geht aber auch darum, dass was unsichtbar und unhörbar gemacht wurde, wieder hörbar zu machen.
Man kann schon sagen, dass im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem Opernhaus das Publikum doch zumindest deutlich jünger ist. Also dann nochmal die Frage, welche Diversität ist eigentlich gemeint?
Das Publikum ist deutlich jünger, das in der neuen Musik, das stimmt. Es gibt aber auch einen sehr, sehr hohen Bildungsanspruch in der neuen Musik und insgesamt wird die neue Musik ja auch als etwas wahrgenommen, was teilweise akademisch ist, was schwer zugänglich ist, was viel Vorwissen braucht, was ein bisschen ein Insider-Geschäft ist und deswegen stellen sich doch natürlich auch in dem Bereich relativ viele Diversitätsfragen, ganz geschweigen eben auch von Anschlüssen an sich ändernde postmigrantische Gesellschaft.
Welche Konzeptideen gibt es denn für sowas? Wird das besprochen auf Ihrem Symposium?
Konzeptideen gibt es, glaube ich, viele. Ich kann da jetzt im Vorfeld auf das, was auf dem Symposium noch diskutiert werden wird, vor allem erstmal aus unserer Erfahrung beim Ensemble Resonanz sprechen. Ich glaube, es hat viel mit einer Haltung zu tun, die weniger einfach Dinge aufs Programm setzt und verkündet, sondern die auch fragt, die auf ein Publikum zugeht, die sich für das interessiert, was tatsächlich heute in einem möglichen Publikum in einer Stadtgesellschaft los ist. Letzten Endes kann man das, glaube ich, am allerbesten durch sehr, sehr viele einzelne Kooperationen erreichen, indem man dann als Kulturakteur, Akteurin auch viel lernen und erfahren kann.
Jetzt haben Sie vorhin von Archäologie gesprochen, die nötig ist, um vielleicht auch andere Werke überhaupt mal wieder in die Programme zu holen. Was wurde denn bis jetzt vernachlässigt?
In der neuen Musik, ganz klar, also ganz, ganz vorne natürlich Kompositionen von Frauen. Also wir haben auch jetzt gerade wieder bei den großen Festivals auch gehört, dass die Statistiken, wenn man jetzt mal also einige Jahre zurückguckt, hat sich natürlich jetzt viel getan in letzter Zeit, aber in der Geschichte der großen Festivals über Jahrzehnte kommt fast ein Ausschluss an Kompositionen von Frauen. KomponistInnen aus afrodiasporischen Hintergrund sind auch kaum vertreten und auch das ist, glaube ich, auch noch ein Prozess, der wirklich weitergehen muss und viel weitergehen muss. Also wir haben es schon hier in der gerade neuen Musik mit einem Business zu tun, was sehr, sehr lange von weißen Männern bestimmt wurde. Das ist, glaube ich, offensichtlich.
Wie sieht es denn aber, um nochmal darauf zurückzukommen, eigentlich mit der Diversität innerhalb der Ensembles aus?
Ich glaube, innerhalb der Ensembles der zeitgenössischen Musik schaut es da, glaube ich, gut aus, würde ich sagen. Natürlich, die etwas Älteren sind vielleicht noch stärker männlich und weiß geprägt, aber bei den jüngeren Ensembles schaut es ganz anders aus.
Ja, also das ist ein deutlicher Unterschied zu den, sagen wir mal, großen Orchestern, wo durchaus viele asiatische Musiker und Musikerinnen präsent sind. Aber wenn wir da jetzt mal irgendwie in andere Traditionen oder in andere Kulturräume schauen, da hapert es dann doch sehr.
Ja, wurde auch gerade heute Vormittag auch kurz angerissen. Das ist ja auch ein bisschen die Frage. Also ich glaube, wichtig ist, dass der Weg für alle möglichen Menschen in die Klangkörper, in die Institutionen offen ist. Ich glaube, dass am Ende ein Sinfonieorchester den gleichen Anteil von, sagen wir mal, Menschen mit einer Migrationsgeschichte aus der Türkei zum Beispiel abbildet, wie das in der Gesellschaft der Fall ist. Das muss ja kein Ziel sein. Also wir haben ja auch ihre eigenen Musiktraditionen, in denen sie auch innerhalb unserer Städte längst irgendwie ihre eigenen, wo ganze eigene kulturellen Szenen blühen, die sicherlich dann auch den Weg in die Häuser finden müssen und wo wir dann sozusagen auch ein Kulturleben abbilden müssen, was längst hier blüht. Ob das dann im klassischen Sinfonieorchester mit dem Weg über die Geige, die Bratsche und oder die Oboe passieren muss, ist ja eine andere Frage. Der Weg soll offen sein, aber es muss, glaube ich, nicht am Ende der gleiche Anteil sein. Das ist vielleicht auch gar nicht das, was auch gewollt ist.
Tobias Rempe vom Ensemble Resonanz über das Symposion zu Vielfaltsaspekten in der neuen Musik. Das LVR Landesmuseum in Bonn präsentiert den ersten Teil seiner neuen Dauerausstellung. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Die mittelalterliche Sakralkunst, die Steinplastik, aber auch die Rheinromantik, die Düsseldorfer Malerschule, der rheinische Expressionismus bis zur zeitgenössischen Moderne und Fotografie, sie sind alle wieder aus den Depots ans Licht gekommen. Museumsdirektor Thorsten Falk.
Im Grunde genommen ist alles neu, bis auf die Exponate, die wir natürlich wieder zeigen können nach den 2 bis 3 Jahren des Umbaus. Wir zeigen sie aber jetzt ganz anders als früher. Unsere neue Dauerausstellung trägt den Titel Welt im Wandel. Und das wollen wir mit den Exponaten, die wir auf unseren 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen, auch deutlich werden lassen.
Wichtig sind den Machern um Museumsdirektor Falk auch Alltagsgegenstände in einer Galerie der unscheinbaren Dinge. Dazu zählen Blechtöpfe, Fragmente von Gebetbüchern oder Zahnbürsten. Abgerundet wird das durch ein Ideen- und Debattenforum, ein Museum der Zukunft, wo über aktuelle und Zukunftsfragen debattiert wird, sowie zahlreiche Mitmachstationen. Der Drehbuchautorin Annika Decker steht eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits Kleinohrhasen und Zweiohrküken zu. Das Landgericht Berlin hat das heute nach jahrelangem Rechtsstreit entschieden. Die Autorin war mit der Klage erfolgreich, aber nicht finanziell. Laut Urteil ist ein Großteil ihrer Ansprüche verjährt. Das Urteil stützt sich auf Fairnessparagraphen im Urheberrecht, der eine Nachbezahlung vorsieht, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. Aus Sicht des Gerichts ist das so. Die Filme Kleinohrhasen von 2008 und später Zweiohrküken, sie lockten Millionen Besucher in die Kinocenter. Der polnisch-israelische Architekt Zvi Hecker ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er wurde 1931 in Krakau geboren. Seine Familie floh vor den Nazis nach Sibirien und Usbekistan. Nach dem Krieg studierte er in Krakau, Haifa und Tel Aviv. Er hat weltweit im dekonstruktiven Stil gebaut. Dazu zählt ein jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge für Mülheim, Duisburg, Oberhausen, das einer kristallinen Skulptur ähnelt, und auch ein Gemeindezentrum für Mainz.
But at a certain moment I found out that it looks like an open hand, like a palm of a hand.
Aber dann fand ich, dass es aussieht wie eine offene Hand, wie die Fläche einer Hand. Nun, Handfläche ist auf Hebräisch auch ein Denkmal. Das ist ein Synonym. Hand und Denkmal ist im Hebräischen das gleiche Wort, Yad. Sie kennen Yad Vashem. So bin ich tatsächlich, indem ich das offene Buch gebrauchte über die geöffnete Hand, bei einem Denkmal gelandet. Ich wusste nicht, dass ich dort ankommen würde.
Zvi Hecker ist im Alter von 92 Jahren gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Im Chemiegipfel im Kanzleramt, nein, stopp, zum Chemiegipfel im Kanzleramt und zum Verbot des Neonazi-Vereins Artgemeinschaft gleich mehr in den Informationen am Abend mit Moritz Küpper. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.